Servus, grüß dich und hallo. Willkommen zurück zu unserem zweiten Podcast mit unserem lieben Gast, dem Christoph Wachter-Wiesler, der von unserem absoluten Top-Sommelier René Kolleger und mir jetzt noch so ein bisschen in die Mangel genommen wird, weil wir haben noch ganz viele Themen offen aus der ersten Folge und wir sind schon, ja, wir sind wirklich ein bisschen angefixt, muss man einfach sagen. Und bei mir, Christoph, ich steige jetzt auch direkt ein, weil es hat sich eine Frage aus der ersten Folge so bei mir noch eingebrannt und zwar, du hast ganz häufig abwechslungsreich genannt. Und zwar abwechslungsreich, dass du auch, ja, du magst auch Veränderung, du magst auch die Abwechslung. Jetzt muss ich mal wirklich ganz neugierig fragen, du machst sehr viel mit einer Rebsorte, was natürlich in der Region und durch die Tradition auch verpflichtend ist. Und die Abwechslung, die holst du dir dann durch die verschiedenen Rieden, Alter der Rebstöcke, Ausbauweisen oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie kannst du dich da mit Blaufränkisch austoben?
Also, gut, wir haben das Glück, dass wir Blaufränkisch, als wie der René in der ersten Sendung, also ersten Folge gesagt hat, Blaufränkisch sicher eines der besten Rebsorten ist, die wir in Rot weltweit haben, dass wir uns damit beschäftigen dürfen. Und es ist ja nicht so, dass wir, wie ich übernommen habe, nicht nur Blaufränkisch gehabt haben, sondern auch irgendwie ein Zweigelt, Merlot, Cabernet, das wird doch schon internationale Geschichten sein. Aber wenn man irgendwann einmal begreift, dass Blaufränkisch alles oder das Beste ist, was man hat, will man sich mit anderen Sachen eigentlich gar nicht mehr so beschäftigen. Und deswegen haben wir jetzt 80% Blaufränkisch im Betrieb und 20% Welschriesling. Also auch die Rebsorte, die dem René besonders gut gefällt oder schmeckt. Also in dem Fall haben wir eigentlich sehr viel Glück, dass unsere Vorfahren und Großeltern und Urgroßeltern und was auch immer irgendwann schon draufgekommen sein, dass das eine Rebsorte ist, die einfach perfekt ins Gebiet passt. Und auf das setzen wir, das macht uns am meisten Spaß. Und wir haben so viele einzelne Parzellenlagen und man sagt, okay, wie du richtig gesagt hast, wir spielen uns dann und holen aus jeder Lage so die Finessen, den eigenen Charakter raus, das sind alles eigene Persönlichkeiten, die wir dann irgendwie so in der Flasche widerspiegeln. Aber natürlich abwechslungsreich hast, die trinken ja nicht nur Blaufränkisch.
Nicht?
Nein. Ab und zu darf es mal was anderes sein, aber es sind dann schon gefühlt solche Sachen, die man halt einfach gern trinkt oder bestellt, die irgendwie so stilistisch ähnlich sind. Nicht im Geschmack, aber stilistisch ähnlich heißt einfach so altmodisch auf eine gewisse Art und Weise. So, ich sage immer sehr traditionell. Ich bin zum Beispiel kein großer Fan von neuem Holz oder von zu aufgeblasenen, üppigen Weinen. Ob es einfach gern finessenreich, zart und fein und vor allem Trinkfluss und Säure darf nie fehlen. Das können unsere Blaufränkische und das suchen wir halt dann auch weltweit in anderen Regionen und Sorten und trinken das dann gerne und das bringt uns zusätzliche Abwechslung in unseren schönen Alltag.
Ja, wahrscheinlich wird das Burgund auch eine große Rolle spielen.
Ja, schon. Ja. Große Rolle. Wenn ich mir es leisten könnte, wird es vielleicht noch eine größere Rolle spielen. Aber meine Güte, die richtig guten Sachen kann man nämlich wirklich nicht mehr leisten, das, was wir so gern trinken würden. Ja. Und aber meine Güte, es gibt so viele andere schöne Sachen nebst der Burgund und es gibt so viele unbekannte Regionen, die bis jetzt noch, weiß ich nicht, mittlerweile kriegt man eh alles überall, aber die man einfach, da wo man sich herantasten muss. Und ich glaube auch tatsächlich, und 100%, es ist so, dass auch Blaufränkisch immer noch international gesehen genauso eine kleine Nische ist, die man in Wirklichkeit sehr wenig kennt. Aber es tut sich in den letzten 10, 15 Jahren sehr viel um die Sorte. Aber das ist so ein Projekt, das Ganze, das man einfach sehr lange verfolgt und verfolgen muss, um das Ganze ja, auf die Karten der Restaurants auf der ganzen Welt zu bringen. Aber das absolut. Irgendwann, ich glaube ja fest daran.
Zu Recht.
Aber ich glaube, du hast richtig gesagt, weil nicht nur wir Sommeliers in Österreich suchen nach neuen Rebsorten, sondern die gesamte Welt sucht ja nach fantastischen Weinen und Blaufränkisch ist ja prädestiniert für genau das und das ist eine Nische. Wir wissen oder glauben, dass es fantastisch ist, aber ich hoffe, dass noch mehr Sommeliers draufkommen, dass es eine perfekte Traube, Herkunftswein oder eben auch Speisenbegleiter ist. Und wie gesagt, ich glaube, die Welt dreht sich zurzeit und es ist alles ist erwünscht, alles ist erlaubt und es macht richtig Spaß.
Ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, was ich auch gerade gemeint habe mit eben dem Adjektiv abwechslungsreich. Es ist zum einen eben, dass man mit der Tradition, mit seiner Herkunft so verwurzelt ist, dass man weiß, das ist gut und das wird man auch hegen und pflegen. Und gleichzeitig braucht man aber auch als Mensch, als Konsument ab und zu mal ein bisschen Abwechslung. Und daran kann man arbeiten. Wie wichtig war es dann für dich, Christoph, dass du auch rausgekommen bist, sagen wir es mal ganz, ganz platt, dass du wirklich auch ein bisschen was gesehen hast von der Welt und auch andere Winzer kennengelernt hast?
wahnsinnig wichtig. Also ich bin 2008 mit der Schule fertig geworden in Klosterneuburg. Da sollte ich unbedingt hingehen, weil es mit Matura-Abschluss und man lernt dort gutes Englisch und hin und her. Aber gleichzeitig hat mir die Schule grundsätzlich geprägt aufgrund der privaten Feierlichkeiten und so weiter, die dort stattgefunden haben.
Das haben wir jetzt nicht zum ersten Mal gehört, muss ich zugeben,
Ach so, im Podcast. Okay. Nein, das war eine wunderbare Zeit. Gleich neben Wien, also 5 Jahre mit 14 bis 19 ist man weg von den Eltern, ist man mehr oder weniger alleine gelassen mit genauso durstigen Freunden, die man dort neu kennenlernt und hat 20 Minuten in den ersten Bezirk nach Wien. Also das war schon sehr schön. Aber das, was man in der Schule gelernt hat, meine Güte, das war halt so lehrbuchmäßig und weiß ich nicht,
die Theorie.
Wie weit man das braucht, die Theorie. Gleichzeitig haben mich damals zu der Zeit noch andere Sachen fasziniert und man ist, wenn ich jetzt denke, was ich damals gerne für Weine getrunken hätte, was mich jetzt gar nicht mehr so, also überhaupt gar nicht mehr reizt, das war dann schon gleich einmal ein Praktikum nach der Schule 2009. Bei Dirk Nieport in Portugal. Also das war so eine neue Welt, in die man da eingetaucht ist. Das heißt, man lernt dort irgendwie Frische zu kennen, die man dann in so einem heißen Gebiet findet. Und dann denkt man an die Weine oder trinkt die Weine aus der eigenen Region oder aus, nicht jetzt nur aus dem Südburgenland oder aus der eigenen Cool Climate, Burgenland, Austria. Und zu dieser Zeit war das Ganze schon noch sehr aufgebaut. Blasen, sehr viel Alkohol, alles war mehr ist mehr, eher massiv. Und dann geht man dort irgendwie bei 40 Grad Trauben ernten und Traubenproben sammeln und verarbeitet es dann und findet in so einer heißen Region mehr Finesse, mehr Frische als teilweise zu Hause. Und das hat mir schon zu denken gegeben. Also der Schritt oder dieses Praktikum war so, das erste nach der Schule, das mich schon wahnsinnig beeinflusst hat, wenn es um Präzision, um Frische, Trinkfreude und um gewisse Leichtigkeit geht. Ganz wichtig gewesen, ja.
Und das bringt uns ja zu deinen eigenen oder zu euren eigenen Weinen, zu den verschiedenen Weinen und der Stilistik. Also ich merke schon, da geht es dir darum, dass zwar Trinkfluss, das ist ganz wichtig, sagt der René ja auch immer, dass man das einfach wirklich gut trinken kann, einfach trinken, aber dass es ja, also einem am nächsten Tag noch gut geht und dass man dabei auch wirklich ja ein Handwerk spürt, eine Kunst im Glas.
Unsere Bemühungen sind wirklich drauf, dass man sagt, okay, Herkunft, was ist Herkunft, wie schmeckt man Herkunft, wir haben ja klimatisch gesehen, wenn man das Burgenland betrachtet, ein bisschen anderes Klima als die Mitte und der Norden, da verbindet uns wieder das Klima ein bisschen mit der Südsteiermark, also wir haben so illyrisches Klima, das man ja in der Südsteiermark oder in der Steiermark findet und das pannonische Klima, wir haben so einen Mix, ein pannonisch-illyrisches Klima, das heißt, wir haben auf der anderen Seite warme Sommer, aber gleichzeitig kriegen wir mehr Regen, also vom Süden auf und vor allem kühle Nächte. Das, was dem Ganzen sehr viel Eigenständigkeit gibt. Und das gibt, und vor allem auch Frische. Und das gepaart einfach mit den Böden, wie der René vorher auch gesagt hat, oder in der ersten Folge gesagt hat, so das Eisen, das Fleischige, das Blutige, das Jodige, gibt einem eine ganz spezielle Charakteristik, die man einfach wirklich nur bei uns da am Eisenberg so findet. Und da sind wirklich alle unsere Bemühungen drauf, dass das so authentisch und so ehrlich schmeckt, als es nur geht. Wir haben da irgendwie einen Hashtag für uns einmal kreiert, ohne Wenn und ohne Aber. Das heißt einfach wirklich, das zu tun, was uns Spaß macht, ohne links und rechts zu schauen, was der Nachbar oder die Nachbarin tut und einfach seinen Weg zu gehen, auch wenn es dort und da mal engstirnig wirkt oder ist, aber einfach das zu tun und das, was man glaubt, das, was man einfach selbst gerne trinkt. Ja, und so tun wir halt.
Und es gefällt René offensichtlich, das haben wir ja schon herausgefunden, weil diese Stilistik, das ist genau deins, oder?
Ja, gefallen ist da fast zu wenig. Ich liebe das, was einfach, und das, du hast das Wort einfach gesagt, Trinkfluss. Es hilft nichts, wenn wir immer über Herkünfte und alles sprechen und dem Wein fehlt dann der Zug und der Trinkfluss. Und der Christoph macht es einfach so perfekt, dass er alles zusammenpaart. Und jetzt ganz kurz, ich muss jetzt ein bisschen eine Struktur finden, wo ich jetzt anfange. Wir fangen ganz kurz an mit dem Jahr 2023, weil ich glaube, es ist gar nicht so unwichtig zu erfahren, wie war das Südbaden, wir haben ja schon oft geredet, wie das Steiermark 23 war, wie Niederösterreich war. Wie war bei dir 23 einmal? Frage 1. Und dann stelle ich die zweite Frage.
Okay, passt. Ja. Ich habe gerade mitgeschrieben. traue ich mich sagen, dass es für uns mit Sicherheit das forderndste Jahr war, das wir seit eh und je gehabt haben. Wir haben so viel Regen gehabt, über die gerade auch am Anfang der Saison bis zur Blüte hin, dass wir dort tatsächlich schon einige schlaflose Nächte gehabt haben. Und durch das, dass wir eben schon seit über 10 Jahren biologisch arbeiten, aber dann hast du irgendwie so Phasen mit dabei, wo es nur regnet und man kann gar nicht in den Weingarten und Pflanzenschutz machen, da wird man schon sehr nervös und fängt dann irgendwann an, sehr viele Sachen zu hinterfragen. Wenn es teilweise um Existenzängste geht, da kommt man auf sehr viele Ideen, wo ich sage jetzt einmal, was dann draus kommen ist, einfach ohne Wenn, ohne Aber, alles zu tun, mehr geht nicht. Und genauso gehen wir jetzt an die Sache heran. Wir arbeiten mit dem Wetter, mit der Umwelt und nicht dagegen, das geht sich nicht aus. Aber wir versuchen einfach jedes Jahr alles zu geben und das, was rauskommt, kommt raus. Und unterm Strich und das Resultat des Jahres 2023 ist fantastisch. Und das ist dann irgendwie so das Schöne, wenn man dann irgendwie so schon in den Herbst reingeht und merkt, hey, es ist großartig und es ist gut. Und im Nachhinein, wenn man dann die Trauben erntet, das Ganze gärt und das im Endeffekt noch großartig schmeckt, denkst du irgendwie, boah, man war so nervös, war es eh nicht unnötig oder war es eh nicht irgendwie übertrieben. Aber gleichzeitig, ja, wie gesagt, ich bin ein Perfektionist, wir sind Perfektionisten, wir wollen einfach alles irgendwie zur richtigen Zeit, am richtigen Ort immer da sein. Und wenn man dann sieht, dass man es auch geschafft hat, ist es großartig. Und wie gesagt, 23, ich habe erst heute 3-4 Fassproben probiert und das ist was Leichtfüßiges, das ist was Zartes, das ist fast so betörend duftig, auch jetzt schon. Also ein Jahrgang, der mir mit Sicherheit gerade auch die Arbeit im Weingarten in Erinnerung bleiben wird und ich glaube, ganz, ganz spannend auf die Flasche kommen wird.
Ja, das Schöne an meiner Zunft ist ja, wir brauchen nur gescheit reden über Wein, aber die Nerven, was ihr habt, das ist für mich immer unerklärlich, dass da keiner die Nerven wegschmeißt, wenn du zuschaust, das Bero, das Oidium, das Regen, das alles auf einen Dusch da ist und du bist hilflos, weil du nichts tun kannst. Aber dann ist immer das Schöne, Gott sei Dank, dass am Ende des Tages dann fantastische Weine rauskommen. Und ja,
Aber auch, weil doch was gemacht wurde, das muss man ja schon sagen. Man schaut ja nicht tatenlos zu, sondern man hat ja wirklich schon beim Christoph jetzt gerade rausgehört, wie er am Weinberg, am Produkt, an der Rebe, an der Traube isst und schaut, ob sie was braucht und ob jetzt was gemacht werden muss, auch wenn der Traktor nicht hergenommen werden kann, dass man halt einfach weiß, dass ich muss mit der Natur arbeiten, ihr den Lauf lassen, aber wenn es dann vielleicht doch irgendwo was gibt, was man als Stellschraube verändern kann und muss, dann macht man es. Also das hat man schon gehört. Das ist eine sehr aktive Zeit für dich dann, oder?
Du, mit Sicherheit. Ich bin sicher ein bisschen Hypochonder. Also ich zucke auch gerne mal aus. Es fliegen auch ab und zu irgendwelche Dinge durch den Keller oder durch die Garage oder so. Aber das ist nur gegen mich selbst oder gegen... Sondern einfach eine gewisse Dings, die sich da aufstaut, passiert, meine Güte. Ist so. Aber ja, ich versuche damit besser umzugehen. Aber das
ich könnte es nicht. Ich habe wirklich großen Respekt davor. Ich würde tatsächlich, wenn mir die Natur so, ich sag mal, übel mitspielt, ja, ich würde die Nerven verlieren. Und dann wäre sowas wie bei eurer Linie Handgemenge eventuell das Ergebnis.
Ein kleines, schönes Handgemenge. Na, du, alles, schau, es gibt für alles irgendwie Plan B. Und das so, wie man irgendwie so zu Herzen genommen und sagen, man hat ja wirklich, man hat sein Bestes gegeben und mit dem muss man auch leben können und so, okay, was ist Plan B? Gibt es vielleicht irgendein, und deswegen war halt eine Buckelspritze zum Beispiel eine Wahl, wo ich gesagt habe, wir können uns helfen damit, es geht uns gut dabei. Und das sind halt solche Sachen, auf die man eingehen muss, die man dann umsetzen muss, weil man einfach großartige Arbeit leisten will und auch muss natürlich. Und das sind halt auch solche Aspekte, auf die man dann halt, auch wenn man es nicht gern tut und wenn es massiv viel Aufwand ist und anstrengend ist und eigentlich jeder angepisst ist, dass man trotzdem dann durchziehen muss. Das ist eine kurze Phase, wenn es es verlangt. Und danach ist man einfach so viel ruhiger und so viel gelassener. Und das suche ich eigentlich. Genau das Gleiche wie in den Weinen, so Ruhe, Gelassenheit. Und das muss man ja auch Mensch selber sein, um das dann irgendwie umsetzen zu können.
Also das ist eine Heldenreise, wenn ich das sagen darf. Also tatsächlich alles, was du gerade beschrieben hast, 2023, eine Heldenreise. Also wirklich, das Potenzial war jetzt erst einmal da und du bist offensichtlich ein sehr versierter Winzer. Ihr ein traditionsreiches Familienweingut mit eben tollen Rebstöcken. Also die Basis ist da. Und dann kommt aber alles das, was schwierig ist. Dann kommt die Natur und macht, was sie will. Und dann wird's heikel. Und wenn das ein Film wäre... Dann wäre dann der Moment, in dem der Wein ausgeliefert wird an den René, an den Schlosskeller in der Südsteiermark, das wäre dann so das Happy End, wenn dann der hervorragende 2023er ankommt. Dann ist das die Heldenreise, filmreif.
Ja, das stimmt. Und jetzt müssen wir aber über die Weine sprechen, die in keinem Weinkeller und Weinkarte fehlen dürfen. Vor allem einer der wichtigsten Weine, glaube ich sogar, bei euch am Weingut, der Pedler Joschka.
Ja,
der ja deinen Großvätern gewidmet ist, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Genau. Wachter und Wiesler. Also ich heiße ja gar nicht Wachter Wiesler. Ich habe das nur irgendwann einmal auf Facebook eingestellt und seitdem heiße ich für jeden Wachter Wiesler. Ich bin der Christoph Wachter. Und früher hat es zwei Minzerfamilien gegeben, einmal die Familie Wachter und einmal die Familie Wiesler. Und da hat es irgendwann mal eine Heirat gegeben, das heißt, meine Tante hat in die Familie Wiesler geheiratet, die hatten ein Weingut, wir hatten ein Weingut. Lange Rede, kurzer Sinn, das hat sich dann alles einmal irgendwie so ergeben, dass gesagt haben, wir machen einen Wein gemeinsam und das kann nicht anders sein als ein Blaufränkisch, also sehr traditioneller Blaufränkisch. Und die Großvätern haben herhalten dürfen, müssen und haben die Vornamen hergeben können für den gemeinsamen Namen. Bela, das ist ungarisch und heißt auf Deutsch Adalbert. Joschka ist der Josef. Und durch das, dass wir unsere Wurzeln, also unsere alten Wurzeln auf der ungarischen Seite haben, hat bei uns jeder zu ihnen gesagt, das ist der Bela und das ist der Joschi. Das war nie der Adalbert, das war nie der Josef. Und das war so das erste gemeinsame Projekt 1992, die zwei Familien gemacht haben und seitdem eigentlich immer ein sehr traditionsreicher, ganz klassischer, typischer Eisenberger gewesen. Du hast vorher schon gesagt, in der ersten Folge, es ist unser Brot- und Butterwein. Das ist unsere Visitenkarte. Das gibt es immer, wenn es um Wachter Wiesler geht, ist dieser Wein mit dabei. Das ist im Prinzip unser Gutswein, der vor all unseren Flächen kommt, wo wir arbeiten. Gar nicht die jüngsten, auch vielleicht auch nicht die ältesten, aber ein wunderbarer Mittelbau vom Alter der Reben her. Das ist so zwischen 20 und 40 Jahre alt. Also das ist schon Wurzeln, die tief in den Untergrund gehen und sehr vieles von der Herkunft erzählen können.
Und es wird dann in große Holzfässer ausgebaut, gebrauchte oder?
Altmodisch großes Holz, nicht mehr und nicht weniger.
Wenn ich das auch wieder richtig im Kopf habe, dein größtes oder kleinstes Holz, das sind 600, 700 Liter Fässer, also Barrique-Fässer hast du gar keinen.
Wir haben die letzten Fässer 2009 gekauft, Barrique, und alles, was wir ab jetzt, also seit damals gekauft haben, sind 600 Liter Fässer mit dicken Tauben, das sind so Lagerfässer im Prinzip, die eigentlich meine Generation im Keller überdauern sollten.
Cool. Ja, du hast ja auch gesagt, dass du nicht so ein großer Fan von neuem Holz bist.
Nein, großer Fan ist untertrieben, ich bin überhaupt kein Fan von neuem Holz.
Ein Gegner, wir können es auch mal so sagen.
An den Pranger stellen, aber ganz ehrlich, das ist einfach nur mein persönlicher Geschmack. Andere lieben das Ganze oder zumindest glauben sie, dass sie es lieben oder glauben es daran oder brauchen es irgendwie. Ich brauche es gar nicht und ich liebe es, wenn ein Wein da noch schmeckt, wo er einfach gewachsen ist, wo er herkommt. Und für mich ist da ein neues Holz, das ja dann immer mit irgendwelchen zusätzlichen Aromen den Wein prägt, zu viel, weil er einfach das Pure, das ganz klare, ernsthafte irgendwie am liebsten habe.
Ich habe immer einen provokanten Spruch, ich bin ja kein Tischler, ich will ja Wein trinken und kein Holz lutschen. Ja, aber es ist ja, es ist ja oft die Wahrheit.
Ja. Du, ich habe ja gar nichts gegen neues Holz.
Nein, nicht.
Ganz ehrlich, man muss ja neues Holz ab und zu anschaffen, weil man ja den Keller ein bisschen erweitern muss oder will oder wie auch immer, aber es muss einfach perfektes Holz sein und es ist die ersten Jahre bei uns zum Beispiel kommt nie einer der Einzellagen oder Ortsweine oder gar nicht Belajoschka in das neue Holz, sondern wir probieren so immer wirklich die Basis aus und das ist dann eher neues Holz in kleinsten Mengen fürs rote Handgemenge, also für unseren Einstiegswein. Wenn wir einfach schauen wollen, wie schmeckt das Holz und vor allem, dass es ein, zwei Jahre mal ausgelaugt wird, bis es dann überhaupt Teil von einem Lagenwein werden kann zum Beispiel.
Jetzt hatten wir ja mit Handgemenge und Belajoschka, die erste Linie quasi Handgemenge, dann Belajoschka. Und dann muss ich jetzt fragen, weil ich bin ja wieder die Nicht-Expertin und dann kommt der René mit seinem Fachwissen. Was sagt denn der gemeine Konsument, sagt er wirklich Village-Weine? Sind das Village-Weine? Oder sagt er, ich nehme den Village-Wein von euch, den Dorfwein quasi? Also ist jedem klar, das muss ich jetzt auch mal fragen, auch jedem Zuhörer, was ist denn ein Village-Wein?
Also wir gehen im Prinzip von der Pyramide von unten, das ist das rote Handgemenge, da schummelt sich dann tatsächlich bis 2021 noch ein bisschen was anderes mit rein. Aber grundsätzlich ab Belajoschka dann aufwärts, das ist unser Gutswein, das kommt aus beiden Bergen, Deutschützen und Eisenberg. Und darüber sind die zwei Village-Ortsweine, einmal Deutschützen und einmal Eisenberg, das schon einfach nochmal mehr Herkunft spricht, einfach detaillierter, genauer schmeckt, wie einfach der Berg, wo es herkommt. Ne? Und wir bedienen uns da mit alten Rebstöcken, die einfach tiefer verwurzelt sein, mehr Geschichte erzählen können und Geschichte ist in dem Fall auch mehr Geschmack oder mehr Details verraten. Und ich glaube, dass das schon, ich liebe Village, ich liebe Ortsweine, weil wir haben vorher über die Burgund gesprochen und dieser Bereich an Weinen ist eventuell dort und da noch leistbar. Je mehr man dann hinaufgeht in Einzellagen, desto weniger wird es leistbar, wenn man irgendwelche spannenden Regionen hernimmt. Aber das war eigentlich eine Kategorie, die wir für uns wieder eingeführt haben. Das hat es schon gegeben an der Schützen, an Eisenberg in den 70er Jahren. Aber mit 2017 haben wir wieder angefangen, einfach so zwischen Guts und zwischen Einzellagenweinen die einzelnen Berge extra hervorzuheben. Und ich muss sagen, das hat großen Erfolg, die Leute verstehen es und das macht einfach sehr viel Spaß. Das sind Berge, die 2 Kilometer nebeneinander sind, aber die einfach so unterschiedlich trotzdem schmecken können.
Genau. Und für mich ist ja, ich bin ein Ortsweinverfechter. Ich liebe Ortsweine an sich. Und ich finde das Thema Ortswein bei euch so spannend. Aber jetzt musst du nur ganz kurz für alle anderen Zuhörer noch ein bisschen eingehen auf den Ortswein eben Eisenberg und den Ortswein Deutschschützen. Welche markanten Bödenunterschiede haben wir? Oder haben wir da vielleicht sogar klimatische Einflüsse, weil wir keine anderen haben? Es wird um den Boden gehen wahrscheinlich.
Genau. Also in dem Bereich geht es in erster Linie um den Boden. Vielleicht ist das Kleinklima da tatsächlich ein ganz wenig anders, weil vor allem der Eisenberg so in einer Kessellage in Steile geht und vielleicht noch ein Tick wärmer ist. Aber grundsätzlich haben wir bodentechnisch, was beide wieder vereint, ist der Eisengehalt im Boden. Dort schützen grundsätzlich eher mehr lehmige, tonige Böden. Und am Eisenberg, je weiter man auf dem Riegel, auf dem Berg kommt, desto schiefriger wird es und desto karger wird es vor allem. Wie würde ich das jetzt charakteristisch beschreiben? Ich würde sagen, der Schützen ist immer so mehr auf der rotbärigen Seite. Das hat vielleicht ein bisschen breitere Schultern und sehr viel so Gewürze mit dabei, Kräutrigkeit. Eisenberg im Tanningerüst immer ein bisschen straffer. Wenn ich das in Farben beschreiben müsste, ist der Schützen eher rot, Eisenberg eher so violett, in Richtung Veilchenartig gehend, vielleicht ein wenig packender, der Schützen manchmal ein bisschen verständlicher, weil es einfach ein bisschen breiter unter Anführungszeichen ist, wenn man die zwei jetzt miteinander vergleicht. Ja, es sind schon grundsätzlich einen gemeinsamen Nenner haben die Weine, aber es sind trotzdem, wenn man ins Detail geht, zwei Welten.
Ja, und dann kommen wir zur Königsdisziplin, ist mir blöd gesagt, aber dann kommen wir zur kleinsten Herkunft, zu den Rieden. Und da ist ja die Riedratsch und die Riedweinberg, das sind ja angrenzende Dinger genau nebeneinander, oder?
Genau. Also ich schaue jetzt da gerade auf die Riedweinberg runter und sehe da vis-à-vis von mir die Riedratschen. Mhm. Vom Bodentypus her Weinberg, der tiefgründigste Boden, den wir haben, eisenhaltiger Lehm, das ist so eine 3 Meter dicke Lehmschicht und Richtung Süden, also die wärmere Lage in Deutschützen und die Riedratschen Richtung Nordost, also die kühle Lage mit mehr Kies mit dabei, mehr Ton, aber im Oberboden auch Lehm. Und das trifft sie einfach unten so in einen kleinen Tal. Und allein die zwei Sachen, das spricht eine ganz andere Sprache. Wie gesagt, der gleiche Nenner, den die Weine alle haben, natürlich, aber es ist trotzdem eine ganz andere Charakteristik, eine ganz andere Persönlichkeit in Wirklichkeit.
Und auch wieder vinifiziert, große Holzfässer.
Ja.
Welchen Fassbinder bevorzugst du? Hast du einen Fassbinder oder mehrere?
Wir haben sehr viel Bauschau und sehr viel Stocking im Keller. Und also, ja, das war's.
Ja, das reicht.
Das war's. Nein, die machen großartige Arbeit. Also wir sind vor allem mit Bauschau, mit dem alten Klaus, der leider verstorben ist, jahrelange Freundschaft, die wir gehabt haben. Und Stockinger auch. Seit einigen Jahren und wie gesagt, ich versuchte tatsächlich die Fässer eine Generation lang, ich weiß nicht, ob sie so lange halten, aber ich pflege sie zumindest so im Keller zu behalten. Wir haben ja teilweise Fässer, da war ich nicht weiß, wo die herkommen. Also die sind sicher österreichische Eiche, aber die sind einfach, die haben nicht einmal einen Stempel drauf mit irgendeinem Fassbinder. Die sind um die 60 Jahre alt, ich habe keine Ahnung. Und die sind großartig. Und ich liebe einfach so das große, alte Holzfass. Und eigentlich kaufe ich die neuen Fässer jetzt von den Fassbindern, weil ich will, dass die für die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre bei uns im Keller liegen und da perfekte Arbeit leisten.
Ich habe den Junior Bauscher, der ist für mich einer der beeindruckendsten Menschen, weil der kann Fässer kosten, also der kann Fasskosten zur Perfektion. Ja. Also unglaublich. Ich meine, auf die, da kommt, man seine eigene Fässer sowieso, aber dass der die verschiedenen Produzenten außer Kosten kann, ein fantastisch, wirklich fantastischer Mensch.
Oh, wow.
Ja, aber wie gesagt, der beschäftigt sich mit Holz den ganzen Tag,
so
und
ist
mit
es
Fässern. Da, ja, aber das ist ja beeindruckend. Also,
beeindruckend, ja.
Letztens bin ich da gestanden und habe gedacht, das ist unglaublich.
Ja. Also das wäre was fürs Fernsehen, muss ich tatsächlich sagen, weil das will ich sehen. Tatsächlich, da will ich daneben stehen. Das ist Wahnsinn. Ich habe jetzt gerade wieder was gehört mit den Fässer auch mal 20 Jahre quasi im Keller haben, damit sie danach ihr Potenzial entwickeln. Das ist dann doch wieder das Thema Geduld, von dem du ja gesagt hast, hast du nicht immer ganz viel, aber anscheinend ja doch. Denn auch bei deinen Weinen, bei eben der Speerspitze, sagst du ja auch, dass das so werden kann, dass das was ganz, ganz Großes wird. Und das, obwohl das die Weine sind, wo ihr am wenigsten macht. Wenn ich das richtig verstehe, sagt ihr selber, lowest intervention wines. Mhm. Also das heißt für mich auf Deutsch, da macht ihr die wenigsten Tätigkeiten, Handgriffe. Ja. Aber das bei den Weinen, die teuersten, quasi die wertvollsten sind, da am wenigsten machen, das ist für mich Geduld.
Tatsächlich. Geduld ist und Vertrauen vor allem. Man muss den Rebstöcken vertrauen, aber gleichzeitig sich selbst oder der Arbeit der Menschen, die draußen alles geben. Weil, wie gesagt, wenn wir uns, wir ernten nichts anderes, gesunde, reife Trauben ernten, dann haben wir einmal eine Basis davor schon geschaffen und danach versuchen wir uns zurückzuhalten, indem wir, wie gesagt, ein Vertrauen dem schenken, was schon passiert ist, was geerntet wurde und ein gewisses natürlich Know-how auch mitbringen, wie sie was entwickelt. Also das ist schon irgendwie so keine Ahnung, das hat eine Zeit gebraucht, muss man auch dazu sagen, bis man das lernt. Ne? Aber natürlich Geduld danach und Zeit ist einfach ein Faktor, den wir mittlerweile sehr tief also mit einplanen, weil wir einfach sehen, dass es essentiell und ganz, ganz wichtig ist.
Mhm. Ja, wie viel Geduld muss der René jetzt noch haben im Schlosskeller? Wann kriegt er 23?
Jetzt kommen mal die großartigen Ortsweine 21 im Mai, dann im Herbst die Einzellagen, aber wir haben ja noch viel Zeit. Also und dann René kriegt
ich habe keinen Stress. Man muss sich vorstellen, jetzt kommt 21 am Markt.
Ja. Und bei den großen Weinen wäre es dann irgendwann, weiß ich nicht, 30.
Ja, pass auf, wir sprachen von großen Weinen, aber jetzt kommt 21 am Markt und ich befürchte, dass 21 unglaublich groß wird. Oder ist.
Das ist fantastisch, ich schwöre.
Ja, nein, ich glaube es auch.
Das ist wirklich gut, bist du narrisch.
Ja, es ist unglaublich. Also ich habe ein paar Sachen schon gekostet, 21 Rotwein. Mhm. Und unglaublich, also wirklich fantastisch, da passt so viel zusammen. Ja, irre.
Freue ich mich.
Ja, jetzt haben wir noch zwei Rieden aber zu besprechen.
Ja,
wolle. Eine Riede, die ja bis vor kurzem deine prestigeträchtigste Riede war, die Seybritz. Und dann musst du jetzt wahrscheinlich, wird Raiburg jetzt nicht drüber stehen, aber wahrscheinlich gleich stehen wie die Seybritz, oder? Weil die Raiburg genau, kostet also, nicht so lang.
Ich habe, wir haben zwei Einzellagen, die wir gerade machen am Eisenberg, Seybritz und Raiburg. Das haben wir seit 2017 auch so getrennt gefüllt. Davor ist es vereint worden seit 2011 im Eisenberg Alte Reben. Mhm. Ich habe gerade 14 da irgendwie vor mir stehen und auch im Glas und das ist fantastisch. Mm. Also auch die Rieden-Cuvée war schon großartig. Wir haben uns dann dafür entschieden, einfach weil wir ein bisschen wachsen haben können in der Fläche, sowohl in Raiburg als auch Seybritz, das getrennt zu füllen und eben mit 17 erstmalig. Und ich stelle gar keine Lage über die andere. Ich bin ja teilweise so, okay, der Schützen und Eisenberg sind für mich auf einem Niveau. Das sind einfach ganz andere Persönlichkeiten, die man halt einmal lieber mag, mit denen man einmal gern zusammensitzt am Abend, einmal weniger, einmal keine Ahnung. Das sind einfach andere Charaktere. Und deswegen sind für mich im Prinzip, also auch Raiburg und Seybritz vor allem auf einer Ebene und aber von den Bodengegebenheiten einfach einmal ganz andere Typen. Raiburg eher am Fuße vom Berg, so ein kleines Plateau, Vormittag bis Nachmittag Sonne, grundsätzlich verstrahlt es ein bisschen so Wärme, aber sehr viel Tiefe, viel Seriosität, Ehrlichkeit. Seybritz geht so einen steilen Hang rauf, wenn man da schon mal rauf rennt, da weiß man, das ist mehr Schweiß, da ist mehr, keine Ahnung, mehr Sport dahinter, das ist ein bisschen wilder, das ist ein bisschen so der Klettertyp. Also das sind ganz andere Weine in Wirklichkeit, obwohl es auch wieder die Nachbarlage ist, gell?
Ja, aber das ist ja das Spannende, dass du, ich meine, das Kleinparzellierte, aber trotzdem schmeckt es total konträr oder total anders. Aber das macht ja den Charme aus, sonst braucht man keine Rieden, wenn er da alles anders schmecken darf. Und das ist ja das Spannende, dass du für dich selber vielleicht das rausfilterst, was du zum jetzigen Zeitpunkt lieber trinkst. Weil für mich ist Raiburg schon immer der fleischigere Wein und der Seybritz vielleicht, ja, nicht der elegantere, aber vielleicht der schlankere, vielleicht schon elegantere Wein. Aber Seybritz ist halt ein Bild, das ist wie wenn du einen Picasso anschaust. Da passt einfach so viel zusammen.
Ja, ja, das hast du sehr gut beschrieben. Nein, ich hab das gerade, wir haben das irgendwann einmal so, der Raiburg ist irgendwie so ein altes, so ein Dampfschiff, das so in einen kleinen Hafen kommt, so mal an der Hupe zieht und jeder schaut, das ist was Großes, das ist was Schönes, das ist was, wo man gern zuschaut. Seybritz hingegen, das ist eher so ein Sportler, eher ein bisschen so schwitzig, ein bisschen, der so eine Halbmarathon-Distanz ans Ziel kommt, ein bisschen verschwitzt, aber immer noch fit und vielleicht wieder nur 10 Kilometer laufen. Das sind solche, keine Ahnung, das solche Vergleiche, solche Beispiele habe ich einfach gern, sowas liebe
ich. Ja. Ich muss sagen, ich habe auch ein Lächeln im Gesicht, weil ich glaube, ich würde zuerst das Dampfschiff probieren.
Und danach den Marathon
läuft. Genau.
Na, ja.
Na cool, also wirklich, also ich bin schwer begeistert und merke auch, das macht einfach so viel Spaß, dann auch die Bilder dazu zu malen, weil man sich es tatsächlich besser vorstellen kann, wenn man jetzt gerade nicht den Luxus hat, dass man es verkostet, was wir dann ja mit etwas Geduld tun werden. Und ich kann mich wirklich nur bedanken für diese beiden tollen Folgen und für den Ausflug auf den Eisenberg, auf Deutschschützen, in die Rieden und eben, ja, jetzt auch gelernt zu haben, dass wir eine Wachtel und einen Wiesel im Logo sehen. Fand ich auch noch sehr wichtig, muss ich nochmal erwähnen. Hut ab dafür, ist offensichtlich nicht jedem, also mir auch nicht sofort aufgefallen. Aber sehr passend und sehr, sehr schön. Und deswegen glaube ich, wird auch jetzt jeder Zuhörer die Flaschen, das Etikett natürlich sofort erkennen, zusammen mit dem Haus- und Hofhund. Also wirklich sehr, sehr sympathisch und sehr, sehr großes Handwerk. Also wirklich, das macht Spaß. René, ich überlasse dir noch den letzten Satz, nachdem ich mich verabschiedet habe, wieder mit unserem Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte.
Es ist unglaublich, ich könnte stundenlang reden. Ich sage euch nur eins, wartet nicht auf 2023. Schaut, dass alles, was ihr findet vom Weingut Christoph Wachter Wiesler in die Finger kriegt und nehmt auch vielleicht Jahrgänge, so wie 14 oder 16, die zum jetzigen Zeitpunkt wirklich perfekt zum Trinken sind. Und der Christoph trinkt es ja selber und wenn der Winzer das selber trinkt, dann weiß man, dass es einfach richtig gut ist. Danke für diese großartige Folge und ich freue mich schon, wenn wir uns wieder sehen und wenn ich wieder ein Glas von dir vor mir stehen habe.
Ich freue mich auf ein hoffentlich sehr baldiges Wiedersehen bzw. baldiges Kennenlernen. Bitte kommt mal, also was heißt bitte, ihr seid alle recht herzlich ins Südburgenland eingeladen.
Gerne.
Und schaut euch das Ganze auch vor Ort an. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Dankeschön.
Wird gemacht. Vielen, vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.
Alles Liebe, Baba, ciao, ciao.